Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema.
Ich bin heute in absoluter Lobesstimmung, mein lieber Markus. Ich möchte nur loben, eigentlich. Aber du weißt, was eigentlich heißt.
Bist du es, Jens?
Ja, ich bin's nicht ganz. Ich werde auch noch loben. Auch unseren lieben Freund Maxi Ost, den ich am Montag besucht habe im Stadion an der Schleißheimer Straße. Am Rosenmontag. Die Hütte war voll, es war fantastisch. Aber bevor ich lobe, muss ich dich fragen, und ich weiß die Antwort schon. Hast du Der Schwarm gelesen von Frank Schätzing?
Nein.
Ich auch nicht, gestehe ich oft. Meine Mutter hat es gelesen, sagt ein fantastisches Buch. Also alles, was man hört, es muss wirklich ein fantastisches Buch sein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ZDF hat sich erdreistet, in einer internationalen Koproduktion, wo, glaube ich, auch der ORF seine schmutzigen Finger drin gehabt hat, dieses Werk, dieses Meisterwerk, millionenfach verkauft, zu verwurschten. Es geht nicht anders. Es gab letzte Woche, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, in der Süddeutschen Zeitung, ein Interview mit Frank Schätzing, den ich nicht kenne. Und ich habe mir wirklich vorgenommen, dieses Buch zu lesen. 1000 Seiten, es ist heavy. Aber er meinte ja, oh Gott, Gottes Willen, er hat sich von dieser Produktion zurückgezogen. Zu viele Rosamunde Pilcher für ihn da drinnen. Und dann hat es einen Verriss gegeben von Gerhard Matzig in der Süddeutschen Zeitung. Es war grandios. Es war wirklich fantastisch, der Verriss. Und ich bin jetzt geneigt, wirklich dieses Buch zu lesen und auf keinen Fall diese Serie zu schauen. Das wollte ich nur loswerden, bevor wir über wichtigere Dinge sprechen.
Das ist, möglicherweise ist das ja ganz wichtig. Es ist mir tatsächlich nur so, wie habe ich jetzt kürzlich gehört? War das im neuen Deichkind-Song oder war das dann nur der Moderator, der das Ganze so abgenommen hat? Das war gefährliches Halbgoogeln von mir sozusagen. Ja. Also in dem Fall gefährliches Halbtwittern, weil ich nur die Twitter-Überschriften davon so ein bisschen so ergoogelt habe. Und da ging es eben auch darum, ja, der Autor distanziert sich von diesem Fernsehstück, von diesem Film oder der Serie. Und da konnte ich aber ehrlich gesagt weder mit dem Buch noch mit der Serie was anfangen. Deswegen war es eben nur das gefährliche Halbgoogeln. Mir ging es jetzt aber ganz ähnlich. Sag ich ganz ehrlich und
sag's bitte.
Ich bleibe dabei. Liebe Hörerinnen und draußen, ich brauche euch natürlich auch bei meinem Serienkonsum, der in letzter Zeit ein bisschen zugenommen hat, jetzt tendenziell wahrscheinlich wieder eher ein bisschen abnimmt. Chemie des Todes. Ich habe es tatsächlich zu Ende geguckt.
Ja, wo kann man Chemie des Todes schauen?
Auf, ich weiß nie, wie der Sender heißt. Diesem,
aber schon bei Plus. Schon
bei Plus. Diesen Plus-Dings. Wie heißt das nicht? Ich sage immer Universal Plus, das ist aber falsch, sondern das heißt...
Nee, Discovery Plus ist aber was anderes. Nein. Ich weiß schon, was du meinst. aber mir fällt es natürlich auch nicht
blaue.
Ja, das blaue.
Dieser blaue,
genau.
Icon, wie man so schön sagt.
Auch nicht Warner irgendwas, nein. Ich weiß aber, was du meinst. Ja.
Wir werden noch drauf kommen.
Ja, natürlich.
Innerhalb dieses Jahres.
Ja.
Werden wir das noch klären. Und da habe ich das geguckt und es sind 6 Folgen, glaube ich. Und die ersten 3,5 finde ich größtenteils tatsächlich brillant. Das gefällt mir sehr gut. Das ist so, wie ich mich... Das Buch ist ganz lange her. Also ich glaube, ich habe das vor 7 Jahren oder so circa gelesen.
Du fühlst
gelesen.
Dich abgeholt. Ich meine, wir können
ich konnte mich an das Buch nicht mehr erinnern, so richtig. Nur noch, dass es da schon ganz schön explizit beschrieben gab, wie eben so ein Gerichtsmediziner arbeitet und vorgeht. Und ich fühlte mich aber davon durchaus dann abgeholt, zum Glück, weil alleine möchtest du da auch nicht mehr sein, wenn du das Buch liest. Und dann habe ich diesen Film geguckt und die ersten 3,5 Folgen so ungefähr oder 3 haben das auch perfekt rübergebracht. Oder was heißt perfekt? Man hätte sich vielleicht die eine oder andere Nuance noch vorstellen können, aber es war grundsätzlich völlig okay. Und dann driftet das Ganze aber schon mehr oder weniger in so 0815 fast schon in Richtung Bergdoktor ab.
Nein.
Das fand ich dann super schade, weil es spielt in Schottland auf den Hybriden, sind die da, heißen die auch im Deutschen Hybriden, ich glaube schon, auf diesen Inseln und bei schlechtem Wetter und bla bla blub. Also grundsätzlich, das Setting wäre schon, der Tisch wäre gedeckt, aber die Wiese war nicht gemalt. Wenn du verstehst, was ich meine.
Ja, ich verstehe es absolut.
Wie man das so schön sagt.
Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass du einen Vergleich zu Bergdoktor anstellen kannst. Wie oft hast du Bergdoktor gesehen?
Bergdoktor ist etwas, ich zappe hin und wieder mal herum und dann sehe ich blühende Landschaften, würde man fast sagen. Ja, wunderbare, ja. Wunderbare Bergpanoramen.
Du und Helmut Kohl, ihr beide habt die blühenden Landschaften
absolut.
Gesehen.
Absolut, wir haben sie immer gesehen.
Ja, ja, und natürlich.
Ich sehe da wunderbare Bergpanoramen und denke mir, oh, das ist eigentlich toll, bis dann eben, ich glaube, es ist der Bergdoktor oder gibt es da noch eine andere, es gibt, glaube ich, auch noch eine andere Serie, die da mitspielt, so grundsätzlich, die dann aber gegen Ende immer so hyperdramatisch wird, sodass man eigentlich, wenn man dahin zappt, es selten länger als vielleicht mal ein paar Minuten aushält. Es ist von A bis Z eigentlich Unsinn, aber es lebt natürlich von der Kulisse. Und deswegen würde ich diesen Vergleich tatsächlich anstellen wollen, auch wenn natürlich die Chemie des Todes sicherlich noch ein bisschen besser ist. Aber das hat, es hat mich dann tatsächlich stehen lassen.
Pass mal auf.
Und das war sehr schade. Aber nicht das Letzte, worüber ich spreche.
Nein, natürlich. Zwei kurze Zwischenfragen.
Bitte.
Die Mehrzahl von Panorama, ich bin mir sicher, du hast richtigerweise Panoramen gesagt, aber wäre nicht logischer Panorame?
Möglich, aber wir haben das, also ich glaube, das ist im Deutschen korrekt. Es mag im Lateinischen als solchem, mag es einen die Nackenhaare aufstellen, aber ich würde schon die Panoramen...
Nein, ich sage, das ist ja richtig so, aber ja, aber wir, als die wir das mittlere Latinum haben, weil es weder zum Großen noch zum Kleinen gereicht hat, würden eher Panorame sagen. Und die andere Frage ist, glaubst du, dass mehr als 8% unserer Hörer mit dem Namen Helmut Kohl was anfangen können? Und mit den blühenden Landschaften? Die wissen ja gar nicht, worauf wir da Bezug nehmen, außer natürlich Christoph Gentz und Andreas Daubitz, aber ansonsten...
Dann sollen sie die gefährliche Halbkugelmaschine anwerfen. Ja, ja. Und da so mal so ein bisschen hineintauchen geradezu. Es soll ja jetzt wieder Winter werden, da hat man dann auch mehr
auch
Zeit.
Gehört, ja, und ich habe die Heizung ausgeschaltet und bin in der Steiermark und werde in ein frierendes Haus zurückkommen. Aber du wolltest nicht nur über Chemie des Todes, ich habe jetzt Chemie des Todes notiert, ich habe den Bergdoktor notiert.
Aus unterschiedlichen Gründen,
ja,
hoffe ich.
Selbstverständlich. Bitte, du wolltest nicht nur darüber sprechen.
The Last of Us.
Das habe ich jetzt schon öfter mal so angeteasert gesehen.
Habe ich ja auch trotz allem angefangen. Ich habe jetzt die zweite Folge geguckt. Ich traue mich, diese Folge nur zu gucken, wenn es draußen noch hell ist. Ich bin aber trotzdem da im Moment noch von meinem sozialen Umfeld völlig alleingelassen dabei. Was mich sehr mitnimmt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß auch nicht, was mit mir los ist. Ich glaube, es liegt daran, dass ich entwöhnt bin, weil ich schon lange keine richtig gut gemachte Thriller-Stimmung, und das ist ein bisschen mehr als Thriller, weil das ist ja auch schon Horror auch, gesehen habe. Mag auch durchaus mein Fehler sein, nicht nur, dass es da wenig auf dem Markt gibt, was einen da wirklich restlos überzeugt. Das überzeugt mich, das wühlt mich richtig auf. Das macht mich, ich war gestern fix und fertig, könnte man fast sagen, als ich das geguckt habe. Es gab zwei Momente, und wir sind ja unter uns.
Ja.
Wir können ja ganz offen reden und auch unsere Schwächen gezielt ansprechen. Das ist ja auch Sinn dieser Therapiestunde, dass wir gezielt unsere Schwächen ansprechen. Wobei Schwäche ist dann schon wieder wertend, sondern einfach gezielt gewisse Punkte ansprechen.
Auch, und auch Wahnsinn übrigens.
Bei mir gab es...
Das ist der Verlag von Roald Dahl, der ein ganz schlimmer Antisemit gewesen sein muss, aber wurscht, aus den Büchern heraus, nicht wurscht, dass er ein Antisemit war, aber seine Bücher sind ja durchaus lesenswert, dass dann nicht mehr ein dickes, junges Kind vorkommt oder eine dicke Frau vorkommen kann, weil das diskriminierend ist. Aber sprich ruhig weiter in unserer kleinen Therapiegruppe. Du bist der Markus, oder?
Es ist nicht gut, in einer Therapiegruppe plötzlich im Tempo so zu springen, weil das bedeutet nur, dass du dich gar nicht mit mir beschäftigt hast, sondern
ich hab mich
ganz woanders.
Nein, überhaupt nicht. Aber nur, weil du sagst Therapiegruppe. Mach weiter, bitte. Bitte, Markus. Entschuldige, Markus. Die Gruppe hört dir zu.
Die Gruppe schon. Aber Jens, einmal noch.
Und ich stehe in der Ecke.
Und du musst dich erstmal wieder für die Gruppe empfehlen. Es gab zwei Situationen, da habe ich tatsächlich mir mein Pullover über die Augen gezogen.
Nein.
Weil ich mir gedacht habe, nein, da möchte ich jetzt nicht hinschauen. Da passiert jetzt irgendwas und ich möchte das nicht sehen. Und sowas finde ich in gewisser Weise toll. Es sind quasi die Grenzerfahrungen die buchhalterischen Grenzerfahrungen, möchte ich fast sagen. Das ist toll, dass es sowas noch gibt. Das wollte ich fahren. Und ich wüsste gerne, also das wurde mir ja empfohlen von einem Kollegen, der mir da gesagt hat, es nervt ihn total, dass er jede Woche warten muss, bis wieder eine neue Folge kommt, weil das ist so spannend und so mitreißend. Und ich habe ihn seitdem nicht mehr gesehen, aber ich muss ihm tatsächlich absolut zustimmen. Also bis jetzt, gut, 2 Folgen erst, ist das eine Serie ohne Leerlauf. Und das ist zum Beispiel was Chemie des Todes. Je länger die Serie geht, desto mehr Leerlauf gibt es. Und ich frage mich, nein, diese Story, die im ersten Teil dieser Serie sozusagen erzählt wird, die gäbe eigentlich viel mehr her, aber wird dann, das wird dann so, ist ein relativ krasser Schnitt. Also es ist ganz merkwürdig.
Weil du das jetzt so sagst, diese 2 Szenen, ich hatte in diesem Winter auch so ein Erlebnis, und zwar bei Gangs of London. Wir haben auch darüber gesprochen. Also Gangs of London fand ich grundsätzlich interessant. Ich fand es unnötig brutal. Also in einer Art und Weise brutal, wo ich mir, ja gut, das ist vielleicht ziehen manche Leute auch Motivation draus oder Freude draus, diese brutalen Szenen zu sehen. Aber da wusste ich auch was. Jetzt kommt was ich nicht sehen möchte und habe einfach die Augen geschlossen. Und schäme mich nicht mal dafür. Also ich weiß, where you're coming from. Und ich habe jetzt The Last of Us, ich habe wie gesagt dieses, wie sagt man denn, das ist ja nicht ein Teaser, aber wenn du auf den Heimbildschirm bei Sky gehst, dann kriegst du auf der rechten Seite Vorschläge, also das Titelbild quasi, habe ich schon öfter gesehen und vielleicht überwinde ich mich, dass ich mich dort mal reinmühle. Die Alternative war Münchner Geschichten von Helmut Dietl und ich glaube, dass ich weiß nicht, was mich da weniger aufregt.
Weniger aufregend. Also mein Hinweis und mein Tipp wäre definitiv eine Folge Last of Us oder
4 Folgen.
Ja, eine Folge und dann erstmal Münchner Geschichten zum Runterkommen. Genau. Das wäre eigentlich so ein perfekter Nachmittag dann.
Ja, jetzt habe ich immer noch nicht gelobt. Ich möchte mal, ich bin jetzt ja schon längere Zeit in Österreich. Zuerst war ich kurz in Kitzbühel und jetzt bin ich bei meinen Eltern in der Steiermark. Und darob schaue ich dann doch österreichisches Fernsehen und muss wirklich loben. Die Kommentatoren, also Servus TV ist in Teilen unerträglich. Es ist Wahnsinn. Ja, ich habe mal diesen Chefredakteur für politische oder was auch immer der ist, Wegscheider heißt der. Also du glaubst es nicht, wenn du es nicht selbst gehört hast, dass du sowas im frei zugänglichen Fernsehen hörst und nicht auf irgendwelchen Telegram-Kanälen liest, die Polizei mit Recht mithört. Also es ist Wahnsinn. Also was der von sich gibt, es ist unfassbar. But anyway, der Sport ist gut gecovert und ich habe gesehen, Salzburg gegen Rom. Roma gewinnt 2-0, völlig verdient übrigens. Und da war ich wirklich nachhaltig beeindruckt. Florian Klein, der hat ja in Deutschland gespielt, ich meine beim VfB Stuttgart, könnte ja kurz gespielt haben, bin mir nicht ganz sicher. Super Experte, dann Michael Konsel war als Studioexperte, der hat dabei als Roma gespielt. Also es war wirklich, da lobe ich gerne. Und ich lobe natürlich, und da schließt sich jetzt der Kreis für meine Lobeshymne, ich lobe natürlich auch den Max, der es zum 3. Mal geschafft hat, das Stadion an der Schleißheimer Straße vollzukriegen. Ich lobe mich selbst, weil ich habe den Stadionburger, wollte ich ohne Pommes bestellen, ging nicht, und ich habe mich dann sehr zurückgehalten, weil ich so spät keine Sinn, also Stadionburger ist nie sinnlos, aber die Pommes braucht man nicht zwingend. War sehr, sehr froh über mich. Und dann, drittens lobe ich natürlich auch noch das Stadion als solches und insbesondere Holle, der mich darauf hingewiesen hat, dass er der Karlsruhe SC, mein lieber Markus, mit welchem fantastischen Verein eine Fanfreundschaft hat.
Puh, ich stecke immer noch in Gedanken dort fest und frage mich,
dass ich meine Pommes
hast du jetzt
nicht gegessen
Burger, habe. Ach, da hast du nur die Pommes nicht gegessen oder den ganzen Burger gleich gar nicht bestellt?
Ja, den Burger habe ich natürlich gegessen.
Okay.
Ist ja großartig. Und ich habe ihn ohne Zwiebel bestellt, ist ohne Zwiebel gekommen. Ich habe ein bisschen bereut, dass ich nicht noch einen extra Senf bestellt habe. Aber ich bin auch ungünstig gesessen.
Zu deiner Frage
Fanfreundschaft.
Möchte ich einmal mehr das wiederholen, was ich schon mal gesagt
don't
habe.
Don't plead the fifth. Welchen großartigen Verein kann ich nur
meinen? Ich finde Fanfreundschaften.
Ja, es ist natürlich sinnlos.
Aber so einen Bullshit. Ich finde auch Fanfeindschaften.
Ja, das ist das nächste.
Darüber sprechen wir ja schon mal. Dass man so pauschal sagt, boah, die hassen wir und dies und das und die machen wir platt. Und das ist alles totaler Schwachsinn. Genauso ist es totaler Schwachsinn, eine Fanfreundschaft.
Ja, natürlich. Bringt
zu
gar
haben.
Nichts. Bringt gar nichts.
Also man kann ja während des Spiels feuert man seine Mannschaft an und dann ist das Spiel vorbei und dann fährt der Gast wieder nach Hause und dann ist wieder alles gut und beim nächsten Spiel feuere ich wieder meine Mannschaft an. Dass man immer so gegen jemand anfeuern muss und sowas und gegen die anderen sein muss, und das erschließt sich mir leider nicht.
Da fällt mir jetzt mein Tweet von gestern ein. Hoffentlich geht Florian Wirtz nicht zum FC Bayern.
Habe ich gar nicht gesehen.
Was für ein wunderbarer Fußballspieler.
Habe ich gar nicht gesehen. Aber weißt du, was mich am ich sage jetzt mal neuen Twitter im Moment am meisten aufregt, abgesehen davon, dass diese Zwei-Faktor-Authentifizierung abgeschaltet wird. Aber was mich seit einer geraumen Zeit aufregt, ist, dass es rechts nicht mehr diese Scroll-Leiste gibt, die mir sagt, wie weit ich noch vom aktuellsten Tweet entfernt bin. Ist das Absicht oder meinst du, das haben sie sich jetzt einfach nur nicht mehr leisten können?
Ja, ich glaube, sie müssen sparen, wo sie können. Und diese Leiste, wie ich es verstehe, war das teuerste, was sie gehabt haben. Nee, ich weiß es nicht. Auch Max hat sich ja auch über die zwei Dinge, Authentifizierung, wenn es Twitter nicht mehr gibt, dann ja, gibt es Twitter nicht mehr. Ist ein bisschen schade für meine Arbeit bei Tennisnet, weil ich dort dann doch immer wieder die Neuigkeiten, die kriegt man schon brühwarm serviert, wenn man den richtigen Leuten folgt. Ansonsten werde ich es nicht vermissen. Ich hänge zu sehr am Handy. Aber die Fanfreundschaft, Holle konnte mir auch nicht erklären, wofür sie gut ist, aber die Fanfreundschaft besteht natürlich mit dem glor- und ruhmreichen SK Buntigammer Sturm Graz.
Oh, das habt ihr jetzt erst rausgefunden?
Ja, wahrscheinlich hat er mir es eh schon dreimal gesagt und ich habe es immer wieder vergessen. Aber ich habe natürlich gefeiert, diesen Schal, der von Sturm im Stadion hängt. Wenn man reinkommt, einen U-Turn links rummachen und dann blickt man direkt auf den Schal des glorreichen SK Buntigammer Sturm Graz.
Weißt du, welche Männerfreundschaft kurz davor war/ist zu zerbrechen?
Markus Götz und Markus Gaub.
Nein.
Nein.
Warum?
Weiß ich nicht.
Die von Jens Hulber.
Mit?
Und Sven Schröter.
Nein.
Sven Schröter wurde zugetragen,
ja,
dass du dich über Schweinfurt aufgeregt hättest.
Ja, Schweinfurt ist das.
Entschuldigung. Ihm wurde zugetragen, dass sein Name fiel.
Nicht von mir
wurde ihm das zugetragen. Ich habe ja diesen Namen genannt.
Ja, ja,
bitte. Und er wollte dann wissen, warum. Und ich habe ihm gesagt, weil Jens Hulber gesagt hat, dass Schweinfurt, ich glaube, ich habe es versucht, ein bisschen abzumildern. Aber sinngemäß habe ich ihm quasi gesagt, dass Schweinfurt die schlimmste Stadt der Welt ist.
Nein, ich habe gesagt, die hässlichste Stadt Deutschlands. Und dazu außer Halle an der Saale. Dazu stehe
ich. Wo ist der Unterschied zu dem, was ich gerade gesagt habe? Also ja, Deutschlands habe ich möglicherweise gesagt. Und woraufhin Sven erstmal so aus dem Sattel gegangen ist, wie ich ihn lange nicht mehr gesehen habe. Danach hat er aber...
Hat er gesagt, eigentlich hat er recht.
Den Klappstuhl wieder eingegraben.
Ja.
Die Hand...
Auch diese Referenz versteht niemand da draußen.
Doch, ich glaube schon.
Okay, bitte.
Die Hand ausgestreckt in Richtung Jens Hulber und ihm gesagt, du sollst ihn mal wieder einladen in die Big Show, egal ob Premier League, Zweite Liga oder auch nur Topic Schweinfurt. Und er würde dir da gerne etwas erzählen. Und wenn du das nächste Mal in Schweinfurt bist, dann würde er dir Schweinfurt sehr gerne zeigen.
Tja. Da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Pause.
Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
Der Kurzpass von Sportradio 360 präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und mit dem bösen Jensi.
Oho! Markus, es sind an diesem Wochenende echt mehrere Spiele, die mich massiv interessieren in der Fußball-Bundesliga. Und das geht heute Abend eigentlich schon los mit dem ersten FSV Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach, weil ich habe zwei Fragen zu diesem Spiel. Wie hat es Mainz geschafft, den Leverkusen zu gewinnen? Zu Leverkusen kommen wir gleich. Die haben mich gestern absolut überzeugt in Monaco. Und wie hat es Borussia Mönchengladbach geschafft, in der Woche zuvor gegen Hertha bei Hertha BSC zu verlieren und dann aber die Bayern zu schlagen? Okay, der Schiedsrichter hat eine Rolle gespielt, das ist anders. Keines der vier Bundesligaspiele mit Bo Svensson als Trainer hat Mainz gegen Borussia Mönchengladbach verloren. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Da gab es zwei Siege, zwei Unentschieden. Mainz hat drei der vier Rückrundenspiele gewonnen. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Vielleicht waren die Gegner nicht gut genug. Ah ja, und zu Hause haben sie gegen Dortmund verloren, was überhaupt nicht sein hätte dürfen. Dritter der Rückrundentabelle. Zwei Heimsiege in Serie zuletzt und die Wettquoten 2,05 beim ehemals befreundeten Wettbüro auf den Sieg von Mainz. 3,75 Unentschieden, 3,4 Auswärtssieg Gladbach. Das Match schaue ich mir heute, glaube ich, gerne an bei Dartsen. Ich sehe ein Unentschieden. Ich sehe ein unterhaltsames 2:2, Markus.
Also zu diesem Leverkusen-Thema kommen wir vielleicht noch. Leverkusen ist ja auch unfassbar unkonstant.
Naja, und Wahnsinn.
Und holt dann eben aus diesen Möglichkeiten, die sie ja haben, was sie zeigen, wenn sie gut spielen, in den Spielen, wo sie nicht gut spielen oder eigentlich gar nicht zu sehen sind, dann schlicht und ergreifend nicht nur zu wenig, sondern nichts raus. Und das ist irgendwie bei Gladbach ist das ja auch so ähnlich. Da gab es unter der Woche so ein paar Interviews, so, wo die Achterbahn Saison erklärt wird und so weiter. Ich habe das leider, hätte ich machen sollen, als Vorbereitung auf diesen Podcast, dann doch nicht gelesen. Werde Abbitte leisten, natürlich. Es ist ja so, Mainz, zwei Heimsiege in Folge auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Gladbacher mit vier Rückrundenspielen, aus denen sie 7 Punkte geholt haben. Das sind genauso viele Punkte wie aus den letzten 8 Hinrundenspielen zusammen. Also entweder Gladbach ist jetzt tatsächlich demnächst auch Meisterschaftsfavorit oder es ist eben im Moment nur so eine Phase, in der die Achterbahn wieder nach oben gezogen wird, nur um dann ganz spektakulär wieder und krachend nach unten zu gehen. Und man hofft nur, dass es nicht eine Episode von Final Destination ist, mit der unsere Hörerinnen und draußen vielleicht auch nicht so viel anfangen können, aber für mich immer noch auch eine absolute Benchmark, diese Serie. Oh, aber das ist ein anderes Thema.
Ja.
Ich würde grundsätzlich mitgehen, wenn du sagst, unentschieden. Es würde mich aber auch nicht überraschen, wenn Mainz oder auch andersrum, wenn Gladbach, vielleicht sogar mit 2 Toren Unterschied, gewinnen. Aber Tipp X ist nicht von der Hand zu weisen.
Diese Tipps werden uns reich machen.
Uns
alle, glaube ich. Ja. Samstag 15.30 Uhr. Das Spiel nehmen wir nur, weil ich die Wettquoten nicht verstehe, nämlich Leipzig gegen Frankfurt. Leipzig mit 1,7:1 Favorit zu Hause, 4:1 unentschieden, 4,75 für einen Auswärtssieg. Ich habe beide unter der Woche gesehen. Mir hat Frankfurt jetzt gar nicht mal so schlecht gefallen, aber ich war absolut hin und weg von Neapel. Was für eine grandiose Mannschaft. Toll, nach der ersten halben Stunde, wie die gespielt haben. Ja, Leipzig hat mich nicht überzeugt in der ersten Halbzeit, in der zweiten ein kleines bisschen mehr, hängt natürlich auch mit Man City zusammen, aber ich verstehe die Quote nicht, weil Leipzig in den letzten 7 Spielen gegen Frankfurt nicht gewinnen konnte. Wie kann dann Leipzig so glatter Favorit sein? Und jetzt muss man halt schauen, Nkunku ist wieder später reingekommen, hat auch überhaupt keine Bindung gefunden, fand ich, zur Mannschaft. In Wolfsburg war es ein bisschen anders, da hat er dann auch eine riesige Chance vergeben. Okay, das ist 3-0 ausgegangen. Ich sehe das überhaupt nicht so glatt. Ich habe nur gerade gesehen, es gibt auch eine Marco-Rose-Tabelle. Du erinnerst dich, es gab mal die Schoko-Schachner-Tabelle, solange der beim TSV 1860, es gibt übrigens eine Fanfeindschaft zwischen dem FC Augsburg und dem TSV 1860 München. Wusste ich auch nicht. But anyway, dieses Spiel, mir gefallen die Frankfurter, wie die Frankfurter spielen. Und wir hatten letzte Woche hatten wir absolut recht, oder vor 2 Wochen, wo wir gesagt haben, Union wird bei Leipzig gewinnen. Ich glaube auch, dass Frankfurt bei Leipzig vielleicht nicht gewinnen wird, aber auch hier sehe ich ein sehr unterhaltsames 2:2.
Ich habe die Schlüsselstatistik für dieses Spiel möglicherweise.
Bitte.
Und zwar lautet die, dass gegen Eintracht Frankfurt die Mannschaften in dieser Bundesliga-Saison die meisten hohen Ballgewinne verzeichnen, also die Bälle in einer Position nahe am Frankfurter Tor erobern können. Das ist eben, wie gesagt, der Liga-Höchstwert. Jetzt ist es so, dass auf der anderen Seite, wenn es darum geht, welche Mannschaften gewinnen am häufigsten den Ball hoch, also nahe am gegnerischen Tor, also sprich durch Gegenpressing, durch Angriffspressing, da sind Borussia Dortmund an 2, die Bayern an 1.
Leipzig an 3.
Und Leipzig ist an 3, zwar mit einem gewissen Abstand, aber eben eine Mannschaft, die hoch drauf geht, früh drauf geht, direkt nach Ballverlust wieder drauf geht, und die Frankfurter sind in der Hinsicht verwundbar. Das heißt, wenn die Leipziger dann aus diesen Möglichkeiten, die sich ergeben, vielleicht ab und zu ein bisschen was machen, dann wird das ein Tipp 1 werden. Zu Frankfurt unter der Woche, ich habe das Spiel auch gesehen, ich muss ganz ehrlich sagen, dass klar, die Anfangsphase, da beginnt Frankfurt gut, lässt sich dann aber eben von diesem Ballbesitz der Neapolitaner schnitten, Klammer auf, Klammer zu, immer weiter zurückdrängen, ohne dass Neapel zuerst ungeduldig gewesen wäre und geschaut hätte, wir müssen aber auch jedes Mal zu einer Torchance kommen, sondern es geht erstmal darum, wirklich den Gegner aus dem Spiel rauszunehmen. Und das haben die gut gemacht, das haben die Frankfurter aber natürlich im Gegenzug vielleicht auch ein bisschen eben zugelassen. Jetzt ist es immerhin so, dass Kolumani natürlich in dem Spiel spielen darf, der ja dann in der Champions League Rückspiel gesperrt ist, wie wir alle wissen. Es steht und fällt letztlich offensiv dann doch an ihm. Und der war jetzt auch nicht unbedingt zu sehen, bis zu seinem Platzverweis dagegen Neapel. Ja, für mich Tipp 1.
Ja, also man muss auch sagen, Haaland war eigentlich auch nicht zu sehen im Leipzig-Spiel. Ja, bis auf die eine Chance, die er gehabt hat, das hat Orban eigentlich gut gemacht für mit Ausnahme dieser einen Szene.
Das Thema Manchester City ist dann möglicherweise auch noch eins, über das wir nachher noch kurz sprechen können.
Können wir.
Vielleicht.
Vielleicht. 17.30 Uhr am Sonntag, unser letztes Spiel Bayern München. Wir nehmen nie Heimspiele von Bayern, weil die Quote immer zu eindeutig. Diesmal gar nicht so schlimm. Normalerweise, also vor 2 Jahren wäre die Quote für Bayern gegen Union zu Hause wahrscheinlich 1,13 gewesen. Es ist immerhin 1,33. 5,25 unentschieden, 9:1 auswärts. Sieg für Union Berlin. Und die einzige Frage, die ich habe leider nichts gesehen von Union, weil ich gestern, wie gesagt, mir Leipzig angeschaut habe und aber auch davor Leverkusen in Monaco. Dazu auch noch ein Wort vielleicht danach. Ich weiß nicht, wird diese Euphorie tragen, denkst du, die Unioner, die ja eigentlich, wenn ich es richtig sehe, schon ewig nicht mehr verloren haben, jetzt zwar nur 0 zu Hause gegen Schalke gespielt haben. Oder wird das der Klassiker werden, wie ich es in der Big Show auch prophezeit habe, Bayern führt nach 14 Minuten 2:0 und gewinnt dann 4:0?
Sagen wir so, jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz für alle, die sich mit Sportwetten beschäftigen wollen. Der Spielverlauf ist sehr oft der Feind der Sportwette. Es ist ja so, dass man sich vorher... Oh. Ja, aber es ist so.
Ja.
Es ist ja so, dass man sich vorher, kann man sich klar sagen, ja, also die haben keine Chance gegen die. Dann läuft es aber eben so, dass der vermeintliche Favorit, vermeintlich übrigens das am meisten fehlgenutzte Wort der Welt.
Oder wie man bei Spock sagen würde, das am meisten fehlgenutzteste Wort.
Oder gerne auch das. Der vermeintliche Favorit rennt an, spielt, vielleicht dann nicht so geduldig, wie das Neapel gemacht hat, verliert den Ball und der Gegner läuft einen Konter, geht in Führung. Und das passiert vielleicht nochmal und ja, und dann stehst du da mit deiner Überzeugung, dass die eigentlich da nie gewinnen dürfen. Bei Union ist es natürlich der Unterschied nicht ganz so krass, aber immerhin sind die Bayern ja noch ungeschlagen gegen Union in der Liga, haben 4 Siege, 3 Unentschieden, was dann doch 3 Unentschieden nicht so wenig ist, finde ich.
Ja, finde ich auch.
Union hat genau diese Spielweise, die den Bayern gerne mal Probleme bereitet, weil die Bayern eben anlaufen und dann, wenn du einen Konter gut fährst, kannst du schon eben, wie auch bei der roten Karte mit Upamecano, kannst du auch dann eben tatsächlich solche Situationen erreichen, dass du mehr oder weniger alleine aufs Bayern-Tor zuläufst und das machst du vielleicht 1-2 Mal oder wenn du Glück hast, machst du eben gleich deine erste Gelegenheit rein und veränderst damit natürlich das Spiel, weil die Bayern dann irgendwann auch noch ungeduldiger werden und dann kriegst du nochmal so einen Konter und so weiter und so fort. Deswegen würde ich Union hier gar nicht abschreiben wollen. Mein Tipp wäre eigentlich ein X. Es kann natürlich auch sein, dass die Bayern in dieser momentanen Grummelphase, in der sie jetzt die Woche über waren, wo sie auch unter der Woche kein Spiel hatten, dass sie daraus so hervorgehen, wie das Bayern früher öfter gemacht hat, nämlich
Grantig.
Und nämlich mit die Energie positiv kanalisiert auf, wir überrollen den Gegner jetzt von A bis Z und wir lassen da überhaupt keine Zweifel dran. Dass Upamecano da fehlt bei diesem Spiel, ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil er derjenige doch ist, der auch mit seinen Fehlpässen da öfter mal den Gegner zu diesen, wie wir vorhin angesprochen haben, hohen Ballgewinnen gebracht hat. Ich möchte ihn da jetzt nicht mit ihm auf ihn mit dem Finger zeigen, aber ich tue es irgendwie dann doch. Mein Tipp trotzdem, Tipp X.
Na, ich tippe Tipp 1. Du hast auf Upamecano nicht mit dem Finger gezeigt, sondern einfach freundlich in seine Richtung genickt. Und das war es, der Kurzpass von Sportradar 360, präsentiert von uns selbst mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
Und dem bösen Jensi.
Rausschmeißer gefällig? Gerne. Denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
Und bevor du ein Wort noch verlierst zu Manchester City, ich möchte ein Wort verlieren zu Alexander Nübel, über den ich gestern auch getweetet habe. Und
warum sehe ich deine Tweets nicht mehr eigentlich?
Ja, weiß ich nicht. Vielleicht bist du mir entfolgt. Ich habe auch keine Ahnung.
Hast du mich blockiert.
Das kann auch sein. Oder Elon hat unsere so dicke Verbindung irgendwie abgeschnitten. Ich weiß es nicht. Also ich schaue da gestern also jetzt nicht sklavisch die ganze Zeit, aber ich schaue als Monaco gegen Bayer Leverkusen und muss sagen, Florian Wirtz, wirklich fantastisch. Man hört ja eh seit Jahren und natürlich dieses Pech mit dem Kreuzbandriss, wie gut der Junge ist und er ist wirklich sehr, sehr gut. Fantastische Spielübersicht, kann das Tempo auch bestimmen, bla bla bla. Also wirklich großartig und hoffentlich bitte geh ins Ausland, geh nach Liverpool, zu Manchester United, zu Barcelona, zu Real Madrid, nach Italien meinetwegen, vielleicht sogar nach Frankreich, aber bitte nicht zu den Bayern. But anyway. Nübel, der ja angeblich sich selbst auf Augenhöhe, vielleicht stimmt das auch gar nicht, vielleicht sind das auch nur die Leute um ihn herum, die ihn auf Augenhöhe mit einem Manuel Neuer, und zwar mit einem Manuel Neuer in Bestform, möchte ich sagen, sehen, ganz ehrlich, was der gestern gezeigt hat, nicht gut genug. Einfach nicht gut genug. Die Leverkusener schießen das, es wäre, glaube ich, das 4:1 gewesen, das dann wegen einer kleinen, aber richtigen Abseitsstellung nicht anerkannt wurde. Da schüttet er sich an. Dann hat er sich beim ersten Tor der Leverkusener angeschüttet. Also, sorry, liebe Bayern-Fans. Ich glaube, die können froh sein, wenn Jan Sommer bleibt, sollte Manuel Neuer keine Lust mehr haben. Not good enough. Tut mir sehr leid.
Jan Sommer hat ja erstmal einen gültigen Vertrag
schon, aber
bis 25.
25, ja, aber gut, was weiß man schon. So, du zu Manchester City.
Ich habe bisher Pep Guardiola wahrgenommen als einen Trainer, der praktisch nichts macht ohne Berechnung dahinter. Klar, bei aller Energie, die er da an der Seitenlinie manchmal ausstrahlt, wo es auch mit ihm durchgeht, wo man denkt, ja, okay, das war jetzt so nicht beabsichtigt, das war jetzt das, was im Fußball das am häufigsten schon auch missbrauchte Wort überhaupt ist, nämlich die Emotion, die da mit ihm durchgeht. Man begründet beim Fußball ja alles mit der Emotion und so weiter.
Gehört dazu zum Spiel. Emotionen gehören dazu.
Die Emotion, die gehört dazu. Ja. Und bei ihm natürlich auch. Aber sonst ist ja irgendwie alles, was er macht, schon so sehr berechnend. Was im Moment aber bei Pep Guardiola passiert, da frage ich mich dann, ist das jetzt auch Berechnung von ihm oder ist das irgendwie so ein sind das Anzeichen unaufhaltbaren Wahnsinns da teilweise, wie er die Mannschaft öfter aufstellt, wie er jetzt unter der Woche keinen einzigen Wechsel vollzieht, obwohl da ja schon auch potente Spieler auf der Bank waren und so weiter. Und dann antwortet er darauf, ja, es gibt ja noch ein Rückspiel und vielleicht spielt er da mit, ich weiß gar nicht mehr, was hat er gesagt, mit 9 Stürmern oder mit 6 Stürmern oder also irgendeine relativ abstruse Zahl gewählt. Und man würde es ihm zutrauen im Moment. Im Moment ist er wirklich wie so ein Wahnsinniger, es gibt ja schon auch einige, die dann, klar, der Fan an sich übertreibt dann gerne, die dann bei Manchester City in Kommentare reinschreiben, Pep Guardiola ist das Problem und nicht die Lösung und so. Das ist sicherlich ein bisschen weit gegriffen, weil er natürlich ein wichtiger Bestandteil, machen wir uns da nichts vor, daran oder einen wichtigen Anteil daran hat, dass Manchester City sportlich da steht, wo sie stehen und wo sie auch in den letzten Jahren gestanden sind. Aber das, was da im Moment abgeht, ich muss ganz ehrlich sagen, das verstehe ich nicht. Und da bin ich echt mal gespannt, wie die ganze Geschichte ausgeht, ob dieser Weg am Ende zum Erfolg führt oder ob dieser Weg am Ende vielleicht tatsächlich nach dieser Saison dann schon zu starken Zerrüttungen führen könnte. Also das finde ich sehr, sehr interessant.
Ja, so meine Theorie zu Manchester City ist jene, dass Taktik hin oder her, du brauchst halt ein, zwei Spieler, die absolut heraus und überragend sind. Und solange Kevin De Bruyne in dieser unfassbaren Form war, wo er halt aus nichts dann auch irgendwas gemacht hat, nämlich Tore vorbereitet hat, da funktioniert jedes System besser. Ja, wie hat Steve Kerr so schön gesagt, das ist erstaunlich, ein um wie viel besserer Trainer er ist, wenn Steph Curry gesund ist. Ja, weil wenn der auf dem Platz ist und seine Dreier versenkt, dann schaut jeder Coach besser aus. Und Pep Guardiola ist, also, was maße ich mir an, sicherlich einer der besten Coaches, taktisch und super Ideen. Aber das steht und fällt. Die Mannschaft ist ja nicht erneuert in irgendeiner Art und Weise, außer dass Haaland dazugekommen ist. Ja, und Haaland, wenn man sieht, welche Tore er schießt, er steht dort immer gut und günstig und richtig. Wobei, wer hat das gesagt? Jan-Arge Fjørtoft hat, Fjørtoft war es, glaube ich, der das sogar gesagt hat, dass er bei diesem einen Schuss den, wie heißt der Leipziger Torwart? Blaswich? Den er abgewehrt hat von
Blaswich.
Blaswich von Gündogan, dass ein Haaland in Hochform da anders stehen muss und den Ball dann abstaubt. Hat Fjørtoft bei Servus TV gesagt oder was? Bei Sky Sport Austria war es am Mittwoch. Da hat er natürlich recht. Ja, und ich glaube halt, dass Manchester City halt auch darunter leidet, dass Kevin De Bruyne nicht mehr dieser, der ganz große, furchtbares Wort, Unterschiedsspieler ist. Meine Theorie. Und übrigens, der Job, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt schon stimmt, aber der Job, wo ja Schmieder seit Jahren sagt, und nicht seit Jahren, aber seit Wochen sagt, der Beste der Welt wäre, dass Pep Guardiola der Teamchef der US-amerikanischen Nationalmannschaft wird, damit die bei der WM 20, wann ist die nächste WM? 26? Nee, 24. Nee, 24. 26. Bei der WM 2026 was reißen.
Ja, aber Pep Guardiola hat schon auch bewiesen in der Vergangenheit, dass er einer der Ersten ist, der schreit, dass er neue Spieler braucht und dass er den Spieler braucht. Und das ist in der Nationalmannschaft ein bisschen ein schwieriges Thema. Dass ich dann sage, ich möchte aber den und den. Denn der hat dann den falschen Pass und dann kriegst du den nicht als Nationaltrainer. Und
außer du bist Katari und spielst Handball. Die haben ja alle eingekauft.
Aber diese Fußballregel wird vielleicht auch irgendwann noch fallen, dass man sagt, ein Spieler, der sich mal sozusagen festgespielt hat in einem Nationalteam, der darf da nicht mehr wechseln. Also US-Nationalteam sehe ich ein bisschen schwierig. Da muss ich da ganz ehrlich sagen.
Wo werden wir dich unschwierig hören am Wochenende?
In der Premier League steht ein Kellerduell an.
Nottingham Forest. Du hast immer Nottingham Forest.
Nee, Nottingham Forest nicht. Ich habe Leeds in letzter Zeit häufiger. Leeds gegen Southampton.
Stimmt, du hast Leeds häufiger. Wer ist nochmal neuer Coach bei Leeds? Ich habe es gelesen. Irgendein Spanier, glaube ich, oder?
Das ist alles Teil der Enthüllungen am kommenden Samstag.
Okay, weil Jesse Marsh leider ja vor 3 Wochen beurlaubt wurde.
Jesse Marsh wurde beurlaubt und es ist jetzt eher so, dass dass Javi Garcia,
genau, den meine ich ja,
der ehemals bei Watford der Trainer war, jetzt dort angeheuert hat und dass das irgendwie so auch so eine Mannschaft ist, bei der man eigentlich sagen würde, die sind eigentlich zu gut, um abzusteigen, bis dann jemand kommt und den einzig richtigen Satz nennt, nämlich niemand ist zu gut, um abzusteigen, weil wenn du dich nur darauf verlässt, wie das auch irgendwie Jesse Marsh bis zuletzt getan hat, und gesagt hat, ja, es ist noch nicht klar, ob wir im Abstiegsrennen sind und so weiter. Das ist die größte Gefahr, glaube ich. Ich glaube, du musst es tatsächlich komplett annehmen und ja, jetzt sind sie tabellarisch da, wo es kein Drumherumreden mehr gibt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie auch diese spielerische Herangehensweise dann sein wird, inwieweit man sich da immer weiter von dem früheren Hochenergiefußball wegbewegt. Das Interessante mit Southampton ist ja, dass Jesse Marsh da jetzt eigentlich Trainer wäre, Southampton aber nur einen gesucht hat bis Saisonende. Man diesen kleinen, aber möglicherweise feinen Inhalt des Vertrages aber erst, glaube ich, kurz vor der Unterschrift entdeckt bzw. besprochen hat. Also eigentlich würde man da normalerweise sagen, du willst der Trainer werden. Ja, könnte ich mir vorstellen. Dann ist doch eigentlich die zweite Frage schon, wie lang
geht der Vertrag? Ja.
Wie lang habe ich Vertrag? Dann, so ungefähr würde man dann fragen. Aber das wurde offensichtlich erst spät geklärt, sodass das Thema, es gab ja schon Agenturnachrichten, die rausgingen, die gesagt haben, Jesse Marsh kurz vor Unterschrift mit Southampton, Entschuldigung, nur um dann eben herauszufinden, nee, das wird doch nichts, weil er, wenn dann länger bleiben möchte und Southampton aber nur so eine Kurzzeit-Feuerlöscherlösung sucht. Ja, und das wäre natürlich eine schöne kleine Seitengeschichte gewesen. So ist es nur eine Anekdote.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.